Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zur 190. Episode vom MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wie immer in dieser feuchtfröhlichen Runde mit dabei der liebe Vincent.
Hallo.
Und soeben auch eingetroffen der liebe Daniel.
Ja, ich entschuldige mich, dass ihr warten musstet. Ihr wusstet aber, dass ich Fußballtraining habe, zu meiner Verteidigung.
Es ist quasi mitten in der Nacht. Wenn irgendwann Leute nicht mehr zu hören sind, liegt es daran, dass wir schlafen. Wer nicht geschlafen hat, ist das US Men National Team, die eine durchaus wichtige Partie und wie immer auch sehr leidenschaftliche Partie gegen den Erzrivalen Mexiko hatte. Hat jemand von euch verfolgt, in welchem Zusammenhang dieses Spiel war und wie es endete?
Also ich weiß nur, dass die USA gewonnen hat. Und wenn ich es jetzt nochmal richtig im Kopf habe, das ist mir auch so voll vorbeigegangen, dass die das Finale gespielt haben. Das müsste das Nations League Finale gewesen sein. Und ich meine, die USA hat 2-0 gewonnen durch Adams und Reyna. So. Aber gesehen habe ich jetzt keine Highlights tatsächlich, das habe ich nicht mehr geschafft. Aber keine Ahnung, also ich finde, das ist total untergegangen. Ja, sie haben die Halbfinalpartien vor ein paar Tagen gehabt und ich glaube, die wurden auch diskutiert, aber irgendwie, dass das jetzt so das Finale des Nations League ist und dass das an dem Tag war, keine Ahnung. Total untergegangen, vor allem weil halt eben auch MLS war.
Die Nations League ist in meiner Augen total unnötig, davon nicht vergessen. Ich habe, glaube ich, schon letztes Mal irgendwie mich über die Nations League lustig gemacht. Ich habe es jetzt gerade mal gegoogelt. Könnt ihr gerne auch machen, ihr zwei, dann seht ihr mal was Cooles. Aber wie gesagt, kein Nicosia oder sonst was benutzen oder Bing. So normal wirklich US Men National Team, also USMNT googeln, dann passiert was Witziges. Aber wie du schon gesagt hast, das Finale war ja toll. Also für die Spieler freut es mich natürlich, weil generell jeder Titel ist natürlich ein guter Titel. Kannst du in eine Vita schreiben, aber mehr auch nicht. Also das ist die Nations League, das ist eigentlich mit der unnötigste Wettbewerb, den es gibt. In meinen Augen.
Ich glaube, da gibt es noch unnötigere Wettbewerbe. Was interessant an der Nations League war, abgesehen davon, dass es am Ende einen Pokal gibt, den sich wieder irgendwer in den Schrank stellen kann, so ein paar Geschichten, die drumherum stattgefunden haben und die auch ganz witzig sind. Es gibt nämlich einen gewissen Spieler, nennen wir ihn mal Hajit Wright, der erst nachberufen wurde, beziehungsweise der gar nicht so gleich von Anfang an wusste, dass er mit im Team sein würde. Und er befand sich auf dem Flughafen, zusammen mit seiner Familie, auf dem Weg in den Urlaub. Und noch bevor sie ins Boarden gehen konnten, bekam er dann einen Anruf. Das war der Anruf vom Nationaltrainer und Greg Berhalter lud ihn ein zum Team. Glücklicherweise war er noch nicht ins Flugzeug gestiegen, weil in der Partie gegen Jamaika traf er gleich zweimal und... Ja, also das Spiel gegen Jamaika war ein bisschen abstrus. Das erste Tor in dieser Partie fiel bereits in der ersten Minute, allerdings für Jamaika. Und dann dauerte es sehr, sehr lange, nämlich 96 Minuten, bis das nächste Tor fiel. Und das nächste Tor wurde von Corey Burke gemacht. Das Problem ist, er gehört dem Team aus Jamaika an. Und hat ungünstigerweise mit seinem Kopf den Ball ins eigene Tor geschoben. In der Nachspielzeit. Also quasi das Ding war für Jamaika schon durch. Dann gab es halt diesen Eigentreffer. Und in der Nachspielzeit war es dann letztendlich Wright gewesen, der zwei weitere Tore gemacht hatte, die beide ganz gut waren. Und ja, ohne besagten Wright wäre das US Men National Team natürlich nicht im Finale gewesen. Gut, und ohne Burke wahrscheinlich auch nicht.
Man muss dazu sagen, Hajit Wright wurde tatsächlich eingewechselt in der zweiten Halbzeit. Und der Torschütze vom Eigentor, Birk, wurde auch eingewechselt. Also das ist tatsächlich ein bisschen ärgerlich gelaufen für Jamaika, dass man da irgendwie einen Spieler einwechselt, der dann tatsächlich das Eigentor erzielt, unglücklicherweise. Und von Krabbeer halt einfach ein gutes Händchen mit Hashi Wright, Ex-Schalker, der dann das 2-1 und das 3-1 erzielt. Hat auch tatsächlich zur Belohnung gegen Mexiko beginnen dürfen.
Genau. Einer der wichtigsten Spieler übrigens in der Partie gegen Jamaika war Gio Reyna. Und es gab vorher an Berhalter ziemlich viel Kritik, warum Reyna überhaupt mit dabei ist, weil er ja zuletzt kaum gespielt hat und auch immer nur Ersatzspieler war. Über Tyler Adams gab es diese Kritik übrigens auch. Und Berhalter meinte aber, dass er zuletzt sehr, sehr gut gespielt hatte, vor allem im Rahmen der US-Nationalmannschaft. Und er ihn aus diesem Grund auch mitgenommen hat. Und das muss man Giorana tatsächlich lassen, und auch Berhalter übrigens, dass die beiden so zusammengefunden haben, dass sie offensichtlich miteinander arbeiten können, dass sie einander ein gewisses Vertrauen aufbringen. Und Giorana hat auch in der Partie gegen Mexiko sehr, sehr gut gespielt und wurde Spieler des Spiels, weil er an allen Toren mehr oder weniger direkt mitbeteiligt war. Und ansonsten einer der wichtigsten Anspielpersonen in der ganzen Partie war. Also vielleicht tat ihm die Erfahrung während der WM doch ganz gut, da mal ein bisschen zu reifen. Und vielleicht können die beiden auch ganz gut miteinander arbeiten. Interessanterweise, zumindest bei der Partie im Finale waren Reynas Eltern mit dabei gewesen. Ich vermute, sie haben kein Schwätzchen mit Berhalter gehalten. Ja, und das Finale war dann logischerweise halt Mexiko gegen die USA. Und das erste Tor fiel in der 48. Minute durch Tyler Adams, der seit über 400 Tagen nicht mehr für die US-Nationalmannschaft gespielt hatte, weil er zuletzt immer wieder verletzt war. Auch selbst in seinem Team hatte zuletzt auch noch nicht so viel spielen können, weil er gerade erst ganz frisch von der Verletzung zurückgekehrt ist. Er ist mittlerweile auch Vater geworden, und dieser kleine Sohn ist danach zumindest ein großer Teil von etlichen Memes geworden, weil man sieht, wie Tyler Adams ihn auf seinem Arm hält und Pulisic neben ihm steht, mit dem Kleinen halt so ein bisschen rumalbert, und man da hervorragend auf das Gesicht von Tyler Adams das Logo vom US-Verband bauen konnte. Und auf das kleine Baby konnte man natürlich hervorragend das Logo vom mexikanischen Verband posten, so dass man sieht, wer in dem Fall der Daddy ist und wer der Sohn ist. Weil Mexiko konnte die USA seit 2019 nicht mehr schlagen. Dementsprechend gab es wirklich etliche Memes. Das wird sich irgendwann auch wieder ändern, und dann sind die Mexikaner dran mit ihren Memes. Aber ist gerade mal ganz witzig zu sehen. Und ja, das Tor von Tyler Adams. Sehr, sehr starkes Ding. Weitschuss aus der Situation, wo, glaube ich, niemand gerechnet hat, dass er da jetzt einfach abzieht. Ordentliche Ansage, wieder zurück ins Nationalteam zu kommen und dann so einen Treffer gleich abzuliefern. Und danach war es dann, vorhin ist es ja schon mal gesagt worden, Gio Reyna, der auch noch traf und der auch das Spiel über wirklich eine sehr ordentliche Partie gemacht hat.
Ja.
Habt ihr sonst noch was zum US Men National Team?
Nö. Nein.
Dann gibt es noch eine Kleinigkeit aus der NWSL. Da gehen wir heute mal nicht groß auf die Spiele ein. Allerdings gab es in der vergangenen Woche, glaube ich, war es, eine Meldung, die würde man nicht überall so erleben, aber die ist so ein bisschen typisch NWSL, weil man dort natürlich aus der Erfahrung heraus mittlerweile bestimmte Regeln aufgesetzt hat. Aus der Erfahrung heraus meine ich aus der Erfahrung von unter anderem dem Yates Report, wo es ja auch um Missbrauchsvorwürfe ging. Und diese Regeln sind allen innerhalb der NWSL natürlich bekannt. Und da geht es unter anderem darum, wie mit Spielerinnen umgegangen werden darf, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Und unter anderem ist halt nicht erlaubt, Beziehungen mit jemand aus dem Trainerstab mit einer der Spielerinnen eine Beziehung führen darf. Genau das ist allerdings passiert. Und in dem Fall war es der Torwarttrainer von Houston Dash, der eine Beziehung mit einer Spielerin aus dem Team eingegangen ist. Das Ganze war wohl im Dezember gewesen. Und ich weiß gar nicht, ob die überhaupt zu dem Zeitpunkt dann noch zusammen waren. Er hatte zu dem Zeitpunkt aber auch schon bei Houston Dash unterschrieben, oder er war zu dem Zeitpunkt schon längst Trainer bei Houston Dash, wusste also auch von dieser Regel, ist trotzdem diese Beziehung eingegangen. Und bereits im Januar ist das da bekannt geworden. Und bereits von da an war er nicht mehr Teil des Teams. Er ist also gekündigt worden. Da ist man in der NWSL sehr, sehr strikt geworden. Was aber ja auch durchaus historische Gründe hat, die gar nicht so alt sind oder die gar nicht so lange her sind. Also einfach merken, wer Trainer in der NWSL ist, sollte vielleicht nicht in eine Beziehung mit einer der Spielerinnen gehen.
Ja. Kritisch.
Ja. Es gibt vom LAFC eine Meldung, eine mögliche Transfermeldung. Habt ihr das mitbekommen?
Yes.
Tatsächlich ja.
Ein, lass mich nicht lügen, 35-jährigen französischen Stürmer, Nationalmannschaftslegende und Rekordtorschütze Oliver Giroud soll zum LAFC kommen.
Ja, der Deal scheint, so wie man das liest, es soll wohl sogar schon einen mündlichen Deal geben. Der Rest wird dann jetzt anscheinend nur noch, ja, Papierkram sein. Aber gut, wir haben jetzt auch schon oft genug miterlebt, dass auch so ein Papierkram manchmal zum Scheitern verurteilt ist. Also mal sehen, ob er tatsächlich kommt, aber die Gerüchte werden immer mehr und es steht die Vermutung sehr nahe, dass er kommen wird. Was sagt ihr denn dazu?
Ich muss ganz ehrlich sagen, der Transfer finde ich gut, weil ich sag's wie es ist, jeder Verein, der irgendwie Spieler verpflichtet und somit stärker wird, ist eine höhere Chance, um Inter Miami zu besiegen. Ich meine, wir haben schon gegen den LAFC gespielt. Wenn es dann irgendwann in Richtung Playoffs geht oder Postseason, wird sich da natürlich zeigen. Ich meine, gut, du musst erstmal ein Spiel gewinnen, um überhaupt von Playoffs sprechen zu dürfen. Das kann ich leider noch nicht. Aber ich denke auch, der Transfer macht Sinn, weil die haben ja mit Hugo Lloris haben sie ja schon einen ehemaligen französischen Nationalspieler. Und so haben sie auch vorne direkt eine Anspielstation. Die beiden kennen sich gut. Sind vermutlich auch gute Freunde, würde ich jetzt mal vermuten. Von daher ist es ein Transfer, den ich gut heiße. Ich meine, klar, es ist natürlich wieder ein Ü30-Spieler, Ex-Profi. Der Ruf der Rentnerliga leidet natürlich drunter. Beziehungsweise man bezeichnet natürlich die MLS dadurch gerne eher als solche. Aber alles in allem ist es ein Transfer, den man, ich will nicht sagen, der hat sich schon länger abgezeichnet, aber es gab ja schon immer Gerüchte und von allen Ü30-Stürmern, die so potenziell als Transfer möglich wären, ist dann doch schon Giroud mit der Beste. Zumal sie auch einen guten Backup-Keeper haben, darf man nicht vergessen, dadurch.
Guten Backup-Keeper?
Der stand bei, der ist aktuell bei AC Milan unter Vertrag und als ich kürzlich deren Keeper, ich weiß nicht, ob er rot gesehen hat oder verletzt hat, ich meine ersteres, musste Giroud ins Tor gehen und er hat tatsächlich das Ding über die Zeit gebracht, den Sieg. Hat auch ein paar gute Dinge rausgeholt, von daher.
Stimmt, da war mal was, ja, ja.
Nö, ist doch immer gut, sich breit verstärken. Also dann vielleicht tatsächlich gar nicht so ein schlechter Transfer. Vielleicht recht teuer, aber sie können es ja leisten, weil Rossi ist ja nicht mehr da. Wie wir wieder einmal festgestellt haben. Es gab ja in der letzten Woche noch eine Meldung, die wir auch hatten, nämlich, dass im US Open Cup sich ein Semi-Amateur-Profi-Team, wow, was für ein Formulierung, einen recht bekannten Spieler geschnappt hatte. Nämlich Sascha Klerestan, der ja für den US Open Cup bei seinem Team oder bei einem Team aus Michigan unterschrieb. Und tatsächlich ist es zu diesem Spiel gekommen in Kalifornien. Tatsächlich hat er gespielt. Er hat auch eine Vorlage, was glaube ich, gegeben. Oder ein Tor, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. War Kapitän des Teams und Sie haben es spannend gemacht, das muss man sagen. Sie haben gegen einen Nizza-Club gespielt, also eine in der Pyramide, einen Schritt über ihn. Und das war durchaus eine spannende Partie. Habt ihr was dazu mit oder davon mitbekommen?
Erstmal, wie heißt
nur das Endergebnis?
Und wir sind ja beim letzten Mal schon vernünftig gescheitert. De Mornes Menasse, würde ich es aussprechen. Was Spanisches.
Ist es für mich klingt es irgendwie auch so nach was Französischem.
Nee, Französisch. Also eher Spanisch, würde ich behaupten.
Okay. Warte mal.
Sie spielen in der League 2 und mussten halt im US Open Cup gegen den Capo FC ran. Und genau, Sascha gab in dem Fall eine Vorlage. Sie gingen auch in der 53. Minute in Führung. Allerdings glich Capo FC immer wieder aus. Beziehungsweise immer wieder. Sie glichen einmal aus in der 68. Minute. Dann fielen erstmal keine weiteren Tore, weshalb es in die Verlängerung ging. In der Verlängerung traf Saschas Team noch einmal. Und kurz darauf, in der 120. Minute, sehr bitter, also 3 Minuten später, nachdem sie getroffen hatten, glich das andere Team wieder aus, weshalb es zum Elfmeterschießen kam. Und dort habe ich kürzlich ein Interview gesehen, berichtete Sascha, dass er gemerkt hat, dass von den Spielern aus seinem Team die meisten echt große Angst hatten, in dieses Elfmeterschießen zu gehen und gar nicht wollten. Und sie mussten dann letztendlich, weil sich niemand freiwillig gemeldet hat, mussten sie bestimmen, wer schießen muss. Und Sascha selbst musste natürlich auch schießen und sagte in diesem Interview auch, dass er wahnsinnige Angst vor diesem Elfmeter hatte, weil wenn er das Ding jetzt nicht trifft, ist er der größte Depp von allen, weil er natürlich ehemalige US-Nationalspieler steht da mit Spielern, die in der USL League 2 spielen, wenn überhaupt. Teilweise sind ja Spieler noch aus anderen Ligen mit dazugeholt worden. Und da musst du einfach dieses Ding dann in dem Fall machen. So viel kann man sagen, er hat den auch verwandelt. Er hat den anderen Spielern auch einen wertvollen Tipp gegeben. Nämlich, dass immer dann, wenn man sich kurzfristig nochmal umentscheidet, in eine andere Ecke oder so schießen zu wollen, dass man dann den Elfmeter vergeigt. Also sollen sie jetzt in dem Augenblick entscheiden, wohin sie den Ball schießen wollen. Und bei dieser Entscheidung bleiben sie. Das haben sie gemacht und sie haben das Elfmeterschießen auch gewonnen. Das heißt, sie ziehen in die nächste Runde ein vom US Open Cup. Und dort treffen sie allerdings auf ein extrem erfahrenes US Open Cup Team, nämlich auf Union Omaha. Und Union Omaha aus der League One, wir kennen sie aus dem US Open Cup, die sind teilweise auch ein MLS-Schreck. Also das wird eine ganz schwere Hausnummer.
Ich habe gerade ein bisschen geforscht und ich würde mal noch eine ganz kurze Geschichtsstunde einschieben zu diesem Ort, der tatsächlich aus dem Französischen stammt. Denn der Name der Stadt geht auf den gleichnamigen Fluss zurück, der vom französischen Kolonisten Des Moines, also ich denke mal, ich kann jetzt kein Französisch, aber wird bestimmt irgendwie Des Moines oder so ausgesprochen, genannt wurde. Was Moin. So viel wie von den Mönchen bedeutet. Nach anderen Theorien soll der Name ursprünglich von den Moingona abstammen, einer Untergruppe der ursprünglich in der Gegend ansässigen Peoria-Indianer. Also denke ich mal, dass der Beiname dieses Teams auch französisch ausgesprochen wird und da werden dann die Hälfte der Buchstaben wieder verschluckt. So wie es in der Sprache üblich ist.
Können wir uns mal kurz drüber unterhalten, jetzt mal abseits von hier dem Supererfolg. Es gibt tatsächlich ein Team, was teilgenommen hat. Ich habe den Teamnamen gelesen und musste direkt an den Drittligisten denken aus der Bundesliga oder aus der dritten Liga in Deutschland. Wisst ihr, wen ich meine? Und zwar, das ist tatsächlich die Vereinigung Erzgebirge, die am US Open Cup teilgenommen hat. Wusste ich tatsächlich bis vor 10 Sekunden nicht oder 10 Minuten. Habe jetzt mal ein bisschen nachgeforscht und tatsächlich ist es ein, ich will nicht sagen ein deutscher Verein, aber die sind schon eher, deutsch angehaucht. tatsächlich.
Ganz überraschend bei dem Namen.
Natürlich. Wahrscheinlich von ehemaligen Freunden des Erzgebirges oder ehemaligen DDR-ansässigen Leuten. Von daher, eigentlich ganz cool, so eine Idee. Also wenn ihr da mal Lust habt, was für die mal anhauen, vielleicht gibt es den einen oder anderen nach dem Deutschsprachigen, der bereit ist für ein kleines Interview.
Ihr Problem war allerdings, dass sie gegen Charlotte Independence spielen mussten, die in der League One spielen und auch recht US Open Cup erfahren sind und natürlich in dem Fall die Vereinigung Erzgebirge ein ja, deutliches Amateurteam ist und da einen gewissen Nachteil hatte. Was ich übrigens an dem Team von Sascha noch ganz interessant fand, war, dass dort auch weitere Spieler mit im Team waren, wo man durchaus den Namen schon mal das ein oder andere Mal gehört hatte. Und also ich bin ein bisschen überrascht, dass da dann, dass sie so clever waren und noch weitere Spieler geholt haben. Darunter beispielsweise Louis Aringa, der hatte unter anderem für North Carolina FC und für Real Salt Lake, jetzt nicht sehr lang, aber unter anderem auch für sie mitgespielt. Also der hat durchaus Profi-Erfahrung. Und ja, im Tor stand jemand, den wir sehr gut kennen.
Oh,
Nämlich
stimmt.
Brian Roof. Der hat
Der
Dinge
schlechteste
gemacht.
Spieler auf dem Platz war.
Ja, unser
Welche
Freund.
Überraschung.
Unser Freund von Orlando. Er hat sich einen sehr bösen Patzer geleistet, der zu einem Tor führte. Ich glaube, es war der zweite Ausgleichstreffer gewesen. Also da, ja, waren so die ein oder anderen bekannten Namen dabei.
Ich frage mich immer noch bis heute, wie so ein kleiner Torwart Profikeeper werden konnte. Er hat halt bei hohen Bällen schon in der MLS immer den Nachteil gehabt, ist immer überlupft worden mit hohen Toren. Und selbst jetzt bei einem US and League 2-Verein im US Open Cup schaffte er es einfach, die schlechteste Teambewertung zu bekommen, obwohl das Team gewonnen hat. Das ist, ja. Ah, Mann.
Ja, das muss man auch erst mal schaffen.
Nee, ja.
Wir machen jetzt erstmal eine kurze Pause und hören uns dann gleich wieder mit weiteren News und natürlich den MLS-Spielen der Woche. Bis gleich.
Er rauchte wie ein Schlot, soff wie ein Loch, aber kickte wie ein Gott. Dr. Sokrates, Brasiliens Fußballphilosoph und Revoluzer, war alles andere als ein typischer Athlet, aber was ihm an Muskeln fehlte, machte er mit Intelligenz, Technik und vor allem Coolness wett. Und so revolutionierte er den Fußball, aber vor allem auch die brasilianische Gesellschaft. Hört rein in die neue Folge der 100 Fußballlegenden. Sokrates, der kickende Revoluzer.
Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und es gab noch eine Meldung in dieser Woche, die hat sich schon ein paar Mal angedeutet, aber ist noch nie so richtig konkret benannt worden. Es geht um die Zuschauerzahlen der MLS von Apple TV. Was jetzt seit dieser Woche definitiv bekannt ist, die Zuschauerzahlen bei Apple TV sind unglaublich schlecht. Sehr, sehr schlecht. Und das Interessante ist, dass das nicht nur die MLS betrifft, sondern auch die MLB. Während die Zuschauerzahlen von den MLS-Übertragungen, die im Fernsehen zu sehen sind, also die auf den anderen Sendern zu sehen sind, völlig in Ordnung sind. Das sind die üblichen Zahlen, die man auch erwartet hat. Während es bei dem Streaming-Angebot bei 0,29% gerade mal liegt, was wirklich unterdurchschnittlich ist und ja, Apple da alles andere als zufrieden mit ist. Dass das der Fall ist, dass Apple mit seinen Streaming-Zuschauerzahlen nicht zufrieden ist, hat man in den letzten Monaten immer wieder mal schon gehört. Jetzt die Zahl macht es aber nochmal wirklich deutlicher. Und wenn man dann überlegt, wie viel Apple für diesen Deal hingelegt hat, ich glaube, da wird sich im nächsten Jahr noch ein bisschen was ändern bei der Streaming-Plattform, weil sie natürlich sehr viel Geld hingelegt haben und auch die Produktion natürlich sehr viel Geld kostet. Aber kaum jemand offensichtlich bei Apple TV die Spiele sehen will. Jetzt die Frage: Habt ihr einen Account?
Nein, ich habe meinen tatsächlich gekündigt. Aber einfach, weil es einfach ja, ich komme kaum zum Schauen. Ist halt vor allem, mein Team Kelso spielt halt immer um 2:30 Uhr, 3:30 Uhr, whatever. Da bin ich halt einfach am Schlafen. Von dem her hat sich's für mich einfach finanziell nicht rentiert. Sonst habe ich nichts geguckt drauf und vor den anderen Spielen schaue ich mir halt immer nur die Highlights an. Oder die, die halt im Free, Apple Free Game oder so. Da gibt es halt manchmal so Free Games, die schaue ich mir halt an, aber sonst auch nichts. Aber um das Ganze nochmal mit Apple da anzusprechen, es ist halt einfach, ja, keine Ahnung, wieso das so schlecht läuft. Klar, man muss sagen, die MLS-Spiele haben noch Konkurrenz auf, also in den USA, bei Free TV-Sender wie Fox Sports und so, oder wo das da überall läuft, ist halt klar, dass dann Leute sagen, ja gut, wir können es da ums mehr oder weniger umsonst schauen, wieso da ein Abo abschließen. Und oder man geht eben direkt ins Stadion und der Fußballmarkt ist jetzt nicht so big, dass dann noch so viele Fans übrig bleiben, die das Spiel schauen können. Also das, ja, ist jetzt noch nicht so krass da drüben in den USA, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und Apple TV.
Naja, der Fußballmarkt als solches in den USA ist schon sehr, sehr groß. Du hast ja unterschiedlichste Zielgruppen, die auch unterschiedlich bereit sind. Was halt interessant ist, ist, dass halt tatsächlich die Zahlen bei Apple TV von allen die schlechtesten sind. Mal ein Beispiel bei Paramount Plus, wo man das ebenfalls sehen kann, betragen die Zuschauerzahlen 1,1%. Bei Pluto TV sind es 0,8%, bei Discovery Plus sind es 0,24% und die MLS ja mit 0,29%. Gut, sind sie nicht die allerschlechtesten, aber halt in dem Rahmen.
Aber jetzt müssen wir mal gucken. Andere Sachen haben einfach besseres Angebot an anderen Serien und Filmen oder sind billiger als Apple TV. Und so einen teuren TV-Deal einzugehen, wenn man die MLS auf so vielen anderen Plattformen noch gucken kann, ist halt einfach nicht zielführend und
Ich meine, nennt mir
es
eine
macht keinen Sinn.
Serie, die Apple TV Exclusive ist, die nicht mit T und nicht mit Ed Lasso aufhört.
Tatsächlich irgendeine mit Jason Momoa, die ziemlich gut sein soll. Aber das war's.
Nein, also, wie gesagt, ich meine, ich habe tatsächlich den Apple TV Pass. Ich habe mich tatsächlich dem Ganzen gebeugt. Tatsächlich, also es ist auch das erste und das letzte Mal, dass ich irgendwas von Apple kaufe. Ansonsten möge ich gerne in der Hölle schmoren, was ich eh schon tun werde. Ich denke mal, bei mir letztes Jahr habe ich kaum MLS-Spiele geschaut. Ist jetzt wie bei Vincent, die Sauna spielen zu einer ungünstigen Uhrzeit und um 4:30 Uhr will ich nicht aufstehen, mir kein Spiel geben, wenn wir am selben Tag auch ein Spiel haben. Zumal wir wahrscheinlich eh aufs Loch kriegen aktuell. Und gerade so die Spiele, die im Free TV laufen, ja, die nimmst du halt mit. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich dieses Jahr echt viel MLS-Show. Also abends, wenn irgendwie ein Spiel läuft, schalte ich es ein. Ich habe jetzt die Red Bulls angeschaut. Dann hatte ich nebenbei, glaube ich, noch die Refs gegen, ich weiß, gegen wen laufen. Also ich schaue es schon an und ich nutze ihn schon, wenn ich ihn habe. Aber wenn ich ihn nicht habe, dann läuft halt was anderes tatsächlich. Also es ist halt so die Sache, dass halt die Anschlusszeiten im Vergleich von vor 5 Jahren tatsächlich echt rapide angepasst wurden auf den US-Markt und nicht auf den europäischen Markt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sich Apple oder generell die MLS ein bisschen verkalkuliert hat. Ich meine, es ist ja schön und gut, dass Messi irgendwie für Miami spielt. Aber irgendwie so, dass die Leute bewusster einschalten, irgendwie um 2 Uhr nachts, das macht halt natürlich in Europa keiner. Und in den USA hast du halt die Spiele.
Na
Ja,
gut,
die Kartenspiele.
die Hauptzielgruppe würde ich fast vermuten, ist nicht unbedingt der internationale Markt. Den nehmen sie natürlich irgendwie auch gerne mit und mit Messi zieht es vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Der Hauptzielpunkt ist aber klar der US-Markt.
Ja, da
Aber
haben sie es
dass man,
verkalkuliert.
naja, also ich glaube, die MLS hat sich nicht verkalkuliert. Ich glaube, die wissen schon auch, wie ihre Zuschauerzahlen als solches sind und wie sich das verteilt. Wer sich verkalkuliert hat, war Apple TV.
Ja.
Allerdings muss man mal abwarten, wie sich das entwickelt. Eventuell finden die MLS und Apple TV ja auch eine Möglichkeit, weil an wen müssen sie jetzt rangehen? Sie müssen nicht an diejenigen rangehen, die ja eh schon irgendwie Fußballfans sind, die eh schon regelmäßig die Spiele sehen, sondern sie müssen sich eine neue Zielgruppe schaffen und die ansprechen. Und wenn sie das irgendwie schaffen, dann klappt es. Also beispielsweise als neue weitere Zielgruppe könnten zum Beispiel ja die Hispanics mit dazu sein. Vielleicht auch diejenigen, die aktuell noch gar nicht so MLS schauen in den USA, sondern die viel im europäischen Fußball unterwegs sind, dass man auch die mehr an sich bindet. Man hat ja jetzt noch ein paar Jahre Zeit, gerade im Hinblick auf die WM, dass man da die Liga noch attraktiver macht und vor allem das Streaming-Angebot noch attraktiver macht. Was Apple TV tatsächlich sehr gut macht, ist, sie bieten für alle Spiele zwei Arten von Kommentatoren an, englischsprachig und spanisch. Sie bieten eine gute Bildqualität an und du kannst dir die Spiele danach auch immer nochmal ansehen und auch die Highlights sehen.
Und es gibt, eine Konferenz,
Berichterstattung davor und danach,
was ich auch ganz geil finde.
Genau, also sie arbeiten schon auch daran, dass es ein wirklich gutes Sehenserlebnis ist. Und mal abwarten, wie es sich entwickelt.
Also ich muss sagen, ich habe es ja letzte Saison gehabt und das Angebot ist super. Also ich habe nicht gekündigt, weil Apple TV scheiße war oder weil das Angebot scheiße war. Ich habe halt einfach gekündigt, weil es halt von meiner Screentime und den Kosten sich nicht gelohnt hat. Aber das Angebot ist, wie gesagt, Anne hat es ja schon aufgezählt und du kannst halt jedes Spiel gucken und also jedes Einzelspiel gucken, aber du kannst auch die Konferenz einschalten, was da, glaube ich, 360 Grad oder so oder wie das heißt. Und du hast verschiedene Berichte, Vorberichte, wie gesagt, Real Life kannst du gucken, du wirst vom Ergebnis her nicht gespoilert, je nachdem, was du halt in den Einstellungen eingestellt hast. Es ist tipptopp und ich finde, daran fehlt es halt echt nicht. Die Frage ist halt, wieso erreicht man den US-Markt nicht? Klar, für den internationalen Fan ist das super, weil du hast alles auf einem Ort, wie beim NFL Game Pass. Das ist ja oft kritisiert worden davor bei anderen Anbietern wie der Zone oder so. Aber für den einheimischen Fan, da muss man es noch irgendwie attraktiv machen. Da, ja, muss Apple noch dran arbeiten. Vielleicht mit der MLS zusammen, dass da noch irgendwas geht. Weil ich glaube, ich kenne mich jetzt nicht aus, wie das genau in den USA ist, wie es da läuft, was für Vorlieben oder die Fans haben, wo sie lieber schauen und pipapo. Aber ja, da die Zahlen da so schlecht sind, da fehlt es irgendwie und da muss man irgendwie jetzt anpacken. Und ich glaube, man könnte es packen, wenn man es schlau genug macht. Und zum Scheitern verurteilt würde ich das Ganze jetzt noch nicht sagen. Es ist natürlich nicht das, was man sich erhofft hat, aber das Potenzial ist noch da. Man muss es nur mal richtig ausschöpfen und richtig angehen.
So ist es ja. Wer beziehungsweise was nicht zum Scheitern verurteilt ist, sind die Schiedsrichter aus der MLS. Diese protestieren ja seit, wie vielen Spieltag sind wir? Seit dem 5., glaube ich. Und sie protestieren seit Anfang der Saison. Das heißt, bis dato haben fast keine US-Profi-Schiedsrichter oder keine US-MLS-Schiedsrichter die Partien gepfiffen. Stattdessen waren DJs eingesetzt oder ja, Schiedsrichter aus Amateurligen beziehungsweise aus College-Ligen, aus anderen Ligen in anderen Ländern. Es gibt allerdings langsam eine Einigung. Sie ist noch nicht vollständig unterschrieben, aber es zeichnet sich ab, dass man mittlerweile zueinander gekommen ist. Und die MLS-Schiedsrichter werden eine Gehaltserhöhung um bis zu 60% erhalten, nach aktuellem Stand, zu unterschiedlichen Voraussetzungen. Also je nachdem, wie das Match sozusagen gerankt ist, teilt sich das dann auf und auch natürlich deine Erfahrung und ähnliches. Also da scheint es große, große Schritte zu gehen und man kann schon davon ausgehen, dass vermutlich ab dem nächsten Spieltag die MLS-Schiedsrichter wieder mit dabei sind, wenn jetzt in letzter Sekunde hier nichts mehr großartig kippt.
Den ein oder anderen Amateur-Schiri werde ich durchaus vermissen. Der Herr DJ zum Beispiel.
Ja, über den werden wir nachher auch mal sprechen. Ich würde vorschlagen, wir machen noch mal eine kurze Pause und dann springen wir mal in die MLS-Spiele. Und auch da werden wir noch mal ein bisschen auf die Schiedsrichter eingehen. Es gab die eine oder andere Situation. Also bis gleich. Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir springen jetzt endlich, darauf hat man ja gewartet, in die Spiele. Und die erste Partie waren ja die Refs, ich glaube, gegen Chicago, endete 1-1. War jetzt, finde ich, nichts besonders Erwähnenswertes dabei, außer dass die Refs weiterhin ihre merkwürdige Tradition haben, dass sie da irgendwelche Kartons von der Zuschauertribüne werfen und das jetzt als neues Matchding eingeführt haben. Aber allein für die Frechheit, dass sie das Ding immer, dass sie diese, in Anführungsstrichen, Tradition jetzt immer noch behalten.
Ich finde, man kann erwähnen, dass Nacho Chill getroffen hat, der Bruder von Charles Chill. Und Tom Barlow hat gespielt und hat tatsächlich den gelben Karton gesehen. Ja, man macht den Team Punkte.
Wer noch Punkte gemacht hat, oder nee, anders, wer keine Punkte gemacht hat, war Miami. Die in einer Partie an den Start gehen mussten, die eigentlich, wenn es nach den beiden Teams gegangen wäre, gar nicht stattgefunden hätte. Weil die Partie sollte für Miami auswärts gegen die Red Bulls stattfinden. Und zu diesem Zeitpunkt war längst klar, dass dort Länderspielpause ist. Das heißt, Messi würde fehlen. Gut, er fehlte eh, weil er verletzt ist. Allerdings hätte er ansonsten auch gefehlt aufgrund der Länderspielpause. Und auch bei den Red Bulls fehlten 3 oder 4 Spieler aufgrund der Länderspielpause. Weshalb die Red Bulls bei Miami angefragt hatten, hey, wäre es für euch okay, wenn wir die Partie verschieben? Miami war einverstanden. Der Verband war es leider nicht. Also musste das Spiel stattfinden. Die Bedingungen für diese Partie waren wieder einmal alles andere als gut, weil es wie auch schon im letzten Heimspiel der Red Bulls Hunde und Katzen geregnet hat. Und also da flossen ja 1000 Liter gefühlt pro Sekunde vom Himmel herab.
Kurze Frage oder kurzer Zwischeneinwurf. Als das Spiel eventuell verlegt wurde, hätte man das dann, wie zum Beispiel das von Philadelphia gegen die Sounders, deswegen das Unwetter, das abgebrochen wurde, auf unbestimmt verlegt oder hätte man das auf morgen verlegt?
Nee, die wollten die Spielverlegung ja nicht aufgrund des Wetters haben, sondern aufgrund der Länderspielpause, weil sie natürlich eigentlich gerne Messi da haben wollten.
Als hätten sie es nicht auf morgen verlegt.
Genau, das wäre schon was Langfristiges gewesen. Die Anfrage war auch schon vorher gewesen. Es war nicht erst einen Tag vorher so, hey, habt ihr Bock zu verschieben, sondern war schon 1 oder 2 Wochen vorher mindestens muss es gewesen sein. Hat halt nicht geklappt. Ja, auf jeden Fall goss es wieder extrem. Der einzigen, den es nicht groß stört, ist offensichtlich der Rasen in der Red Bull Arena, der wieder einmal gut standhielt. Und die Spieler der Red Bulls fielen vor der Partie durchaus positiv auf. Dadurch, dass sie die Kids, die mit ihnen zusammen eingelaufen sind, während der Hymne und während des ganzen Terrassfeuer dann mit ihren Jacken eingedeckt haben, dass sie nicht die ganze Zeit im kalten Regen stehen müssen. Und ja, dann startet die Partie. Was sagt ihr zu dieser Partie? In der ja Messi fehlte, Forsberg fehlte, Tolkien unter anderem fehlte.
Ich wusste nicht, dass Forsberg fehlt.
Hast du ihn im Team gehabt?
Ich hatte tatsächlich Forsberg in meinem Team, ich hatte Busquets in meinem Team, ich hatte Luis Suarez als Captain in meinem Team. Ich muss dazu sagen, dass Fantasy mir tatsächlich dieses Jahr, ich will nicht sagen, egal ist, aber ich mich wirklich kaum damit beschäftige. Aber vielleicht sollte ich morgen mal mein Fantasy-Team aufräumen.
Suarez hat gespielt, Busquets hat gespielt. Also bei Miami fehlte effektiv nur ein Spieler, bei den Red Bulls waren es doch ein paar mehr. Und man muss schon sagen, die Red Bulls waren da zu großen Teil mit ihrer, was heißt zu großen Teil, zur Hälfte etwa mit ihrer B-Mannschaft am Start. Und die Partie wurde auch recht schnell sehr interessant, weil bereits nach 2 Minuten fiel das erste Tor, nämlich für die Red Bulls. Und in dem Fall war es Lewis Morgan, der ja auch in der letzten Woche schon getroffen hatte. Und er bekam die Vorlage von Dante Vazien. Wir haben schon mal vor einigen Folgen über ihn gesprochen, leider nicht so positiv. Aber in dem Fall ist er positiv aufgefallen. Zum einen war er der Erste, der den Kids die Jacken über die Schultern gelegt hatte. Und zum anderen hat er in dieser Partie, war er an der einen oder anderen Aktion beteiligt, die interessant war. Aber jetzt mal so generell, wie fandet ihr die Partie? Was ist euch aufgefallen?
Wirklich, ich bin ja der größte Anti-Sympathisant für RB Leipzig und RB Salzburg, aber was die Red Bulls abgeliefert haben, ich habe wirklich kurz überlegt, ob ich mein Trikot rauskram, mein New York Red Bull Trikot, und das mir überstreife und es war einfach mit Stolz trage an diesem Abend. Also ich glaube, das war wirklich ein Spiel, was absolut Balsam für die Seele war. Ich meine, bei meinem eigenen Verein läuft's aktuell absolut bescheiden. Und dann ist sowas einfach wirklich, das ist so eine Art Erlösung. Also man muss es erlebt haben, um mitreden zu dürfen. Kann man das eigentlich am besten beschreiben.
Am besten beschreiben kann man die Partie, finde ich, mit zwei Namen. Und diese Namen sind Louis Morgan. Der hat nämlich einen Hattrick gemacht, wenn auch nicht ganz sauber. Also leider nicht durchgehend. Und Dante Vincent, der war an 4 Toren beteiligt. Und die Partie endete 4-0. Gut, es gab noch ein Tor von Miami. Allerdings gab es dort vorher einen Stürmerfoul. Ich weiß jetzt nicht so zu 1000%, ob man das unbedingt hätte geben müssen oder ob man das Tor hätte anerkennen können. Wäre ich jetzt nicht böse gewesen, wenn man da als Schiedsrichter gesagt hätte, okay, war zwar irgendwie faul, aber jetzt auch nicht extrem beeinflussend. Wäre ich mit beiden fein gewesen. Was mir nur aufgefallen ist, dafür, dass Miami eigentlich trotzdem mit einem sehr starken Team dort aufgelaufen ist. Sie hatten ja auch die eine oder andere Chance, aber vor dem Tor waren sie komplett ungefährlich. Und die Red Bulls hatten noch nicht mal ihren allerstärksten Keeper da. Sie hatten Ryan Mira im Tor, weil Carlos Coronel ja ebenfalls in der Länderspielpause war. Und Ryan Mira ist kein schlechter, aber der steht halt sonst in der MLS nicht im Tor. Und trotzdem waren die Schüsse, die man von Miami aus Tor gab, überhaupt nicht gut. Also da fehlte ja alles. Teilweise flog der Ball dermaßen weit am Tor vorbei oder war so flach und leicht geschossen. Das war oftmals wirklich ungefährlich.
Ich bin ja jemand, der gerne so auf Statistik schaut. Mir sind tatsächlich, als ich das im Nachhinein nochmal alles angeschaut habe, ist mir zwei, drei Sachen aufgefallen. Also erstmal kam Miami, wie du schon gesagt hast, kaum vors Tor, aber Passspiel haben die halt mehr als doppelt so viele Pässe gespielt. Also die haben tatsächlich über 700, während die Red Bulls nur bei 300 sind. Auch die Passquote ist 10% besser. Jetzt kommt aber das, was mich am meisten verwundert. Die Bissigkeit oder die Härte, die die Red Bulls an den Tag gelegt haben, hat man halt durch die Anzahl der Fouls, die 17 beträgt, deutlich gesehen. Gab tatsächlich nur eine gelbe Karte, während Miami 5 Fouls hatte und 3 gelbe Karten. Also klar, Fouls, man zieht kurz am Trick oder rempelt einen kurz weg, gibt schon einen Freistoß, ich weiß, aber diese Bissigkeit, die ist halt einfach das, was gegen so ein Team an den Tag legen muss. Und jetzt stellt euch generell dieses Szenario, ihr seid Trainer von Miami, ist jetzt Geraldo Martini oder Martino, ihr habt Namen wie ein Luis Suarez, ihr habt Busquets, Jordi Alba, gut, Messi ist verletzt und wie es alle heißen, Julian Gressel, bei dem ihr damals schon einen Titel gewonnen habt, dann verliert ihr gegen den Trainer Sandro Schwarz. Also ja, also jetzt mal ganz ehrlich, also ich weiß, es gibt deutlich schlechtere Namen im deutschen Fußball oder deutsche Funktionäre als Sandro Schwarz, aber es ist halt schon irgendwie witzig, dass euch so einer komplett einschult, zumal die ja die Partie verlegen wollten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, hier meine Anspielung wird auf morgen verlegen. Anne, hast du die denn überhaupt verstanden, oder?
Nein.
Weißt du, da mache ich einmal eine Anspielung mit morgen, so, weil er einen Dreierpack gemacht hat.
Jetzt.
Vor allem, ich sag's gerade zweimal.
Nee, der ist tatsächlich ganz gut. Ich habe einfach nur gepennt.
Alles gut, also morgen ganz klar, genauso wie Vanitz hier, super Spiel gemacht. Also es hat auch Spaß gemacht, den beiden zuzuschauen. Ich denke, die beiden werden wir jetzt öfters vorne sehen. Ich weiß nicht, anders sind das eure Startelf-Spieler oder...
Ja, die beiden sind auf jeden Fall Startelf-Spieler. Bei Louis Morgan, der wäre das auch schon in der letzten Saison gewesen, der hatte halt leider Verletzungspech. Also wenn der sich jetzt nicht verletzt, dann wird das, glaube ich, mit ihm eine sehr, sehr interessante Saison. Er ist, glaube ich, wenn ich mich nicht völlig irre, durch seinen Dreier jetzt auch in der Torschützenliste ganz weit oben. Und die Kombination mit Varsir zusammen könnte noch eine ganz interessante werden, wenn dann auch noch ein Emil Forsberg mit dazukommt und hinten auch ein John Tolkien. Das kann durchaus was versprechen, wenn die richtig gut eingegroovt sind. Übrigens interessant an Varsir ist übrigens, er ist der 8. Spieler in der MLS, der 4 Vorlagen in einer Partie gemacht hat.
Du hast übrigens einen Manitz hier mit 5 Assists auf der 1 und ein Morgan mit 5 Toren, genauso wie Jovicic auf der 1 tatsächlich.
Dürfen Sie gerne weitermachen. Ansonsten gab es in dieser Partie noch eine andere interessante Geschichte. Es gibt bei den Red Bulls ja einen sehr, sehr jungen Spieler, Justin Hall. Der ist erst 15 Jahre, zumindest war es an diesem Tag. Und der durfte bis dato, wenn sie zu Hause gespielt haben, nicht so richtig eingesetzt werden, weil es in New Jersey, wo sich die Red Bull Arena ja befindet, ein Gesetz gegen, oder ein Kinderarbeitsgesetz, Kinderarbeitsschutzgesetz so in der Art, gibt, was verbietet, dass unter 16-Jährige in den Abendstunden noch arbeiten, was in dem Fall bei ihm als Arbeit ausgelegt werden würde, weshalb er bis dato bei den Heimspielen, wenn sie halt zu einer bestimmten Zeit waren, nicht mehr spielen durfte. Die Partie jetzt am Samstag war aber mittags gewesen, weshalb er endlich eingesetzt werden durfte und auch ein paar Minuten spielen durfte. Und am nächsten Tag hat er mit den Red Bulls 2 auch nochmal gespielt und er hatte Geburtstag. Er ist jetzt 16, das heißt, er darf dann jetzt endlich auch später spielen.
Man darf nicht vergessen, in Deutschland ist es ja, glaube ich, gesetzlich, als ich nicht glaube, ist es ja generell nicht möglich, unter 16-Jährige zu registrieren von dem Team. Deswegen werden die dort ja auch niemals auflaufen. In der U-Mannschaft mal zu spielen, ist ja was anderes tatsächlich. Aber auch da gibt es ja irgendwie so Regelungen mit nach 23 Uhr darf man nicht mehr und lauter so Zeug. Gut, dass er jetzt 16 ist. Ich glaube, es ist ihm mehr oder weniger, ich will nicht sagen, egal, dass er jetzt die letzten Monate nicht aktiv spielen durfte an Heimspielen. Wobei es natürlich auch gut tat, für ihn in so ein Spiel reinzukommen. Heimdebüt vermute ich jetzt mal, wenn er nicht spielen durfte. Daher alles richtig gemacht. Und jetzt, wo er 16 ist, werden wir wahrscheinlich noch mehr von ihm sehen.
Hoffen wir es. Ich würde vorschlagen, wir gehen mal noch ganz kurz in eine andere Partie, wo zwar die relevanten Szenen, wobei relevant ist noch falsch gesagt, aber die Szenen, die dann letztendlich zu dem Ergebnis geführt haben, erst in der zweiten Halbzeit stattgefunden haben, allerdings die erste Halbzeit absolut wild war. Ich spreche von der Partie Charlotte FC gegen Columbus Crew. Und also diese Partie war ganz merkwürdig. Erstmal fing es schon kurios an, der Anstoß musste wiederholt werden, weil Charlotte FC sehr energisch viel zu früh losgelaufen ist. Und das war noch das Geringste im Wildigkeitsfaktor. Die Crew hat sehr, sehr gut ins Spiel gefunden. Hatte mehrere wirklich gute Chancen. Und dann ist es Charlotte, die in der 19. Minute das erste Mal so wirklich richtig gut vor dem Tor stehen. Aber also irgendwie will der Ball nicht ins Tor, weil obwohl das Tor leer ist, schafft es der Charlotte-Spieler, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wer es gewesen ist, nicht diesen Ball da ins Tor zu bringen, sondern braucht einfach so lange, um sich zu drehen und um seine perfekte Schussposition zu haben, dass in der Zwischenzeit dann auch die Verteidigung wieder da ist und dann natürlich entsprechend stört. Erst im dritten Versuch in dieser Szene schaffen sie es dann, den Ball mal ins Tor zu kriegen. Allerdings hatte es kurz zuvor einen Foul von einem Angreifer gegeben, weshalb das Tor nichts hätte. Heißt, ganz viel Gewese um eine Situation, wo dann am Ende nichts bei rauskam. Und in der 28. Minute gibt es dann eine rote Karte für die Crew. Vincent, wie würdest du die Szene beschreiben?
Naja, beide Spieler gehen zum Ball plus der, wer war es denn nochmal? Ich glaube, Derrick Jones von Columbus,
ja, genau.
Trifft halt den Ball nicht und rutscht mit dem Ball über den Ball und trifft anstatt den Ball halt den Knöchel von Charlotte-Spieler. Und der knackst der halt da richtig um, wie man es schon schön kennt, wenn jemand auf den Knöchel tritt, wo dann schön so ein richtiger Knacks im Fuß drin ist. Auch wenn es keine Absicht war, klare rote Karte für mich. Er hat den Ball nicht getroffen, dafür den Knöchel des Gegners. Also meiner Meinung nach gibt es ja keine zwei Entscheidungen, ist eine klare rote Karte und wird ja in anderen Ligen auch so gehandhabt, von dem her.
Ja. Ich habe mir die Szene gerade angeschaut und ich habe mir die jetzt 4-5 Mal angeschaut und ich dachte mir die ganze Zeit, also das ist ein Skandal, diese Karte. Also, du siehst zwar auch in den Highlights, Salit und so weiter und schaust dir diese Szene an und hättest du, Vincent, nicht gesagt, dass es auf den Knöchel ging, das habe ich gar nicht gesehen, weil ich habe mich die ganze Zeit irgendwie auf das Gesicht konzentriert, weil es sah für mich aus, als würde er eine rote Karte wegen einem anscheinenden Ellenbogenschlag kriegen. Was ja total lächerlich ist. Aber wie du gesagt hast, er geht auf den Knöchel drauf. Und also das ist schönste Arbeit für einen Videoschiri oder für einen Schiri, der sich sowas anschaut. Der sieht, aha, der geht auf den Knöchel drauf, direkt rot. Gibt's nicht viel zu diskutieren, das ist halt eine klare Karte. Also es ist auch ein bisschen ärgerlich für ihn, weil es war halt keine Absicht. Aber
er hat halt den Gegner
letzten
getroffen,
Endes.
Ja.
Ist es halt eine rote Karte.
Na gut, ich finde, er geht nicht so extrem auf den Knöchel, sondern eher so ein kleines Stück drunter. Er tritt auf jeden Fall auf den Fuß, das ist unbestritten. Dennoch finde ich die rote Karte da an der Stelle echt sehr hart. Und auch die, wenn man sich die Reaktion von beiden Teams ansieht, dann haben auch die nicht damit gerechnet, dass da jetzt an der Stelle die rote Karte kommt. Jones, klar, die Spieler, die rote Karte kriegen, sind natürlich immer am allerüberraschtesten. Aber selbst die Charlotte-Spieler wirkten ein wenig überrascht,
ja,
und sprachen dann auch.
Gut, die würden nicht richtig mitbekommen haben, was da genau passiert ist im Eifer des Gefechts. Wie gesagt, im ersten Moment sieht man es ja auch nicht, was da wirklich passiert ist. Deswegen musste ja auch der Videoschiri eingreifen. Ich denke, das würden auch die Charlotte-Spieler richtig gesehen haben. Aber wenn man sich die Wiederholungen anguckt, sollte es da keine zwei Meinungen haben oder geben, weil das einfach eine klare Rot ist. Wenn du so jemanden auf den Fuß steigst, Fuß oder Knöchel, und der knackst auch so um noch, das ist einfach rot. Ob Absicht oder nicht, du triffst den Spieler gefährlich, ist eine rote Karte, fertig, aus.
Na gut, wir haben schon Szenen in der MLS gesehen, da wird der Fuß bis auf Gesichtshöhe genommen und es gibt keine Karten dafür.
Schisch.
Also da haben wir schon andere Szenen gehabt. Die Szene ist auf jeden Fall sehr weit diskutiert worden, auch von den MLS-Analysten, die bei Apple TV sind, die auch nicht ganz überzeugt davon waren, dass das jetzt unbedingt eine rote Karte sein
Vielleicht
muss.
Vielleicht haben die deshalb so schlechte Zuschauerzahlen.
Das waren ja nicht nur diese, das waren auch in unterschiedlichen Kreisen. Dennoch ging es dann weiter. Und die Crew versuchte natürlich trotzdem, so gut wie möglich weiterzuspielen. Übrigens interessant an Derrick Jones ist, er war zu dem Zeitpunkt seit 8 Minuten auf dem Platz. Er war zuvor aufgrund eines verletzungsbedingten Wechsels überhaupt erst in die Partie gekommen. Und die Crew gab, wie gesagt, trotzdem nicht auf. Und es gab eine sehr, 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 sehr lange Nachspielzeit in dieser ersten Hälfte. Diese Nachspielzeit dauerte 16 Minuten und das ist damit die längste Nachspielzeit einer ersten Hälfte, die jemals in der MLS gespielt wurde. Und nach 10 Minuten Verlängerung machte die Crew dann das 1-0. Wurde aber abseits gepfiffen. Wenn ich mich recht erinnere, war das auch okay. Und dann gab es nochmal eine weitere Szene, nämlich nach 16 Minuten in der Nachspielzeit, wo plötzlich Elfmeter gepfiffen wurde für Charlotte. Dieser Elfmeter ist ebenfalls sehr kritisch diskutiert worden. Es gibt dort einen Schubser, ja, aber ob der jetzt tatsächlich elfmeterreif ist, darüber lässt sich durchaus diskutieren. Allerdings war auch in dem Fall offensichtlich der Fußballgott nicht ganz überzeugt von diesem Elfmeter und entschied, dass dieser Ball nicht ins Tor gehört. Und wäre man jetzt beim Football gewesen und hätte versucht, ein Field Goal zu schießen, auch dieses hätte nicht funktioniert, weil der Ball ging, naja, bestimmt 5 Meter am Tor vorbei, aber auch übers Tor und weit weg davon. Also ich weiß gar nicht, was er da gemacht hat, dass der Ball da so kurios schief ging. Der war definitiv nicht torgefährdet. Was sagt ihr denn zu dieser doch recht abwechslungsreichen ersten Halbzeit?
Man muss ja noch damit erwähnen, du hast ja schon einen verletzungsbedingten Wechsel angesprochen, aber in der ersten Halbzeit gab es ja noch 2 weitere verletzungsbedingte Wechsel. Einmal eben in der 18. Minute, wo Rudy Camacho verletzt runter musste, wo eben gewisser Derrick Jones hoch ist. In der 23. musste die Crew dann schon ein zweites Mal verletzungsbedingt wechseln. Christian Ramirez musste runter, dafür ist Max Arsten hoch. Und dann in der 45. plus 4. Minute musste dann auch Charlotte noch verletzungsbedingt wechseln, wo Scott Arfield runter gehen musste und Yuri Tavares ist hochgekommen. Ist schon crazy. Und es gab auch für die Crew 2 gelbe Karten in derselben Minute für Rossi und Yeboah. Ich weiß gerade gar nicht, wieso. Habe ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf. Aber im Großen und Ganzen ist das eine sehr, sehr wilde erste Halbzeit gewesen. Also ich glaube, diese Halbzeit hatte alles, nur kein Tor. Also nur kein reguläres Tor, das gezählt hat. Sag uns mal so. Von Abseits über gelbe, rote Karten, verschossene Elfer, strittige Elfmetersituationen, verletzungsbedingte Wechsel. Ich glaube, einen verkackten Anstoß hatten wir ja auch noch. Ich glaube, da war man gut dabei. Langweilig wurde es bei einem beim Zusehen nicht. Man sollte vielleicht kein Fan von irgendeinem dieser Teams sein. aber ja, als neutraler Zuschauer muss man sagen, unterhaltsame erste Halbzeit. Einiges zu tun, auch für den Schiedsrichter. Aber ja, ich glaube, beschweren kann man sich da jetzt.
Absolut nicht. Tore gab es noch, nämlich in der 2. Halbzeit. Und das erste Tor fiel allerdings auch erst in der 83. Minute und war für Charlotte. In dem Fall war es Westwood gewesen, der kurz vor dem Strafraum den Ball freundlicherweise von der Crew zugeköpft bekam. Keine Ahnung, was sie da machen wollten. Sie versuchten wahrscheinlich zu verteidigen, aber naja, wenn du den Ball halt direkt zu deinem Gegner köpfst, dann bedankt er sich und nimmt das Tor gerne an. Und 6 Minuten später war es, glaube ich, gab es dann schon das nächste Tor. Und in dem Fall ist es ein Querpass innerhalb des Strafraums, wo man dann einfach nur den Fuß reinstellen muss und der Ball ist drin. Für die Crew war das damit die erste Niederlage. Für Charlotte wichtige Punkte. Und ja, also definitiv eine sehr abwechslungsreiche Partie, würde ich behaupten.
War das 2:0 von Charlotte nicht dieser sehenswerte Treffer? Der ziemlich...
War auf alle Fälle ansehnlich, das Tor, das muss man nicht lassen.
Also das, ich glaube, das war nicht nur Fuß rein.
Ich fand jetzt schöner als die 3 Tore letzte Schuss. Woche waren sie nicht.
Jetzt habt ihr beide gesprochen und man hat nichts verstanden.
Ich habe gemeint, das war ein ganz ansehnlicher Schuss, also nicht Fuß reinheben, sondern, also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich weiß es nicht.
Stimmt, er ist angelaufen gekommen und hat ihn dann aus recht kurzer Distanz aber reingeschossen. Genau. Okay, ich würde vorschlagen, wir machen nochmal eine kurze Pause und dann haben wir noch mindestens eine Partie von einem Team, das jetzt Mitglied eines Clubs ist. Also bis gleich beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Er rauchte wie ein Schlot, soff wie ein Loch, aber kickte wie ein Gott. Dr. Sokrates, Brasiliens Fußballphilosoph und Revoluzer, war alles andere als ein typischer Athlet, aber was ihm an Muskeln fehlte, machte er mit Intelligenz, Technik und vor allem Coolness wett. Und so revolutionierte er den Fußball, aber vor allem auch die brasilianische Gesellschaft. Hört rein in die neue Folge der 100 Fußballlegenden. Sokrates, der kickende Revoluzer.
Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und auch wenn es wehtut, wir müssen leider über die Partie von Sporting Kansas City gegen die LA Galaxy sprechen. Wie fandst du die erste Halbzeit, Vincent?
Schön.
Was lief da so? Was gab es für Ereignisse?
Doch, man hat Fußball gespielt, man hat 2 Tore geschossen. Ja. Und dann war es ja auch schon spät und dann musste man ins Bett. Und dann ging man schlafen. Und man war glücklich.
Also was man sagen muss, Sporting hatte in der ersten Halbzeit wirklich eine sehr, sehr starke Partie gemacht. Allerdings war leider die Chancenverwertung nicht die beste. Sie hatten mehrere wirklich gute Chancen. Und 2 haben sie genutzt. Sie sind mit 2-0 in Führung gegangen. Aber da wäre noch das ein oder andere Tor definitiv mit drin gewesen, wenn man die Chancen besser verwertet hätte. Ja, und dann kam es zur zweiten Halbzeit. Und auch da hat Sporting gut angefangen. Sie hatten wieder gute Chancen. Und wir hätten vielleicht sogar noch mit dem einen oder anderen Tor weiter in Führung gehen können. War dann aber leider nicht so. In der 57. Minute gab es einen Eckball für die Galaxy. Sie trafen. Allerdings zählte das Tor nicht, weil abseits. War, finde ich, auch unumstritten. Dann dann fingen die üblen 12 Minuten etwa an. Wer also als Sporting-Fan ab der 70. Minute etwa im Stadion war und kurz weggegangen ist, so für 12 Minuten halt, pinkeln, Brezeln holen, was man halt so macht, der wird sich gewundert haben, was dann passiert ist. Weil schon in der 70. Minute, glaube ich, war es, hatte die LA Galaxy eine Riesenchance, die, ich glaube, mit dem Pfosten geklärt wurde. Auf jeden Fall wurde es da schon sehr, sehr spannend. In der 72. Minute gibt es einen Eckball, etliche Kopfbälle. Dann versucht man irgendwie, die einen versuchen zu verteidigen, die anderen versuchen, den Ball irgendwie ins Tor zu kriegen. Viel Gewusel, am Ende ist der Ball in einem Tor. So weit, so gut, alles nicht tragisch aus Sporting-Sicht. In der 74. Minute fällt wieder ein Tor für die Galaxy. Allerdings, der Schiedsrichter auf der Linie hebt den Arm abseits. Das 2. Abseitstor für die Galaxy. Interessant in dem Fall ist, dass der Spieler, der im Abseits stand, war Juvelic. Und dieser, er war im Abseits, das ist unumstritten. Nur verstehe ich nicht genau, was bei Sporting los war, weil exakt die gleiche Situation war eine Minute später. Noch einmal. Und diese Minute später war dann aber erfolgreich für ihn. Und er traf, ohne Abseits. Und so stand es dann plötzlich 2-2. Das war es aber noch nicht. Weil wenn man Brezeln holen geht und es bitter wird, dann wird es wirklich richtig bitter. Das war in dem Fall der Fall in der 80. Minute. Milja ist es, der den Ball als Querpass noch so ganz leicht abfälschen kann, versucht da irgendwie noch ranzukommen, aber halt nicht wirklich gut rankommt. Ich würde ihm da jetzt auch keine große Chance geben. Die Verteidigung steht da nicht gut, passt nicht gut auf. Der Ball landet bei Marky Delgado vor den Füßen und dieser muss nur noch einschieben. Also die Chance nutzt er. Dann wurde kurzzeitig geklärt, ob es ein Abseits ist oder nicht, weil der Linienrichter wieder Abseits anzeigte. Der Videoschiedsrichter entschied dann letztendlich keinen Abseits, selbst wenn es war sehr, sehr eng. Und so stand es plötzlich 2-3 für die Galaxy, die ja auswärts spielen musste. Damit endete die Partie dann auch. Es gab auch für beide Teams ein paar Chancen, aber am Ende gewann die Galaxy mit 2-3. Und Sporting ist herzlich aufgenommen im Club der Teams, die eine 2-Tore-Führung verspielen, bittererweise auch noch zu Hause. Nachdem man in der ersten Halbzeit so unglaublich stark gespielt hatte.
Da sind eh nur die coolen Kids drin. Am Schluss will da jeder rein, also von dem her.
Genau, je früher man drin ist, desto weniger schlimm ist es. Allerdings sollte man auch nicht zu oft damit auffallen, weil es wird auch weiterhin mitgezählt. Und am Ende unterteilt sich in dem Club natürlich auch nochmal, wer war häufiger dort. Beziehungsweise wer hat häufiger die 2-Tore-Führung aus der Hand gegeben. Ähnlich bitter der Tag war auch für Nashville. Gut, sie mussten auswärts ran. In L.A. Und sagen wir es, wie es ist. Wir müssen nicht auf die einzelnen Tore eingehen. Für Nashville war der Tag komplett dahin. Sie mussten mit einer 5-0-Niederlage nach Hause gehen. Der LAFC hat ja zuletzt irgendwie nicht so richtig gut gespielt. In der Partie haben sie es gut gemacht. Und sie hatten in der Partie einen sehr, sehr leichten Gegner, wie ich finde, weil die Zuordnung bei Nashville hat überhaupt nicht gestimmt. Habt ihr euch die Partie angesehen?
Das konnte man sich nicht anschauen. Also ich hatte ja schon wirklich Mitleid mit Nashville, weil das war jenseits von Gut und Böse, die gnadenlose Effektivität von LAFC.
Ja, das stimmt. Also sie haben ihre Chancen, die sie hatten, genutzt. Nashville hatte ja auch die eine oder andere Chance, so ist es ja nicht. Aber das war sehr ungefährdet und teilweise stand man sich dann auch irgendwie selbst im Weg, was Verteidigung angeht, was den Angriff anging. Aber wirklich am allerschlimmsten war die Verteidigung. Es gab dann noch den armen Joe Willis, seinerseits bekannt als Torhüter von Nashville, der einen langen Ball noch versuchte zu verhindern. Ich weiß gar nicht mehr, wer vom LAFC angespielt werden sollte. Und rauskam, den Ball nochmal berührte, allerdings Millimeter hinter der Box, bedeutete in dem Fall Handspiel, rote Karte. Er musste beim Stand von 3-0 duschen gehen. Danach fiel halt nochmal 2 Tore. Vielleicht hat er aber auch einfach keinen Bock mehr gehabt, das kann ich auch verstehen.
Ja, ich meine, das ist halt schon ärgerlich, ein bisschen. Rote Karte. Fehlt jetzt halt nächste Woche. Oder halt sogar 2 Spiele. Und klar, du kannst auf viele Spiele irgendwie verzichten, viele Spiele irgendwie kompensieren, aber du spielst halt gegen die Crew und die Woche drauf spielst du gegen, jetzt schau ich mal kurz, gegen Philly. Das sind halt 2 Teams, gegen die du nicht unbedingt mit einem Ersatzkeeper spielen willst. Von daher.
Wobei ja Philly bis dato einen sehr, sehr schlechten Start in die Saison hatte.
Ja, aber auch die haben ja jetzt gewonnen.
Genau, die haben jetzt gewonnen. Sie haben auswärts bei Portland gespielt und gewannen die Partie mit 3-1. Unter anderem eine Vorlage von Wagner. Und da hat man mal wieder gesehen, dass sie es richtig gut können. Und dass so langsam sie vielleicht auch in den Tritt kommen. Aber das war auch erst, ich glaube, ihr erster Sieg gewesen. Oliver Semmle hatte dabei auch eine sehr, sehr starke Partie und ist im Team der Woche. Der deutsche Torhüter. Ansonsten gab es noch eine andere Partie, die geprägt wurde von einem neuen Kultschiedsrichter in der MLS, bei dem wir natürlich hoffen, dass er weiterhin dabei sein wird. Unserem Lieblings-DJ-Schiedsrichter.
Check the beat.
Der jetzt zuletzt, was bei der Galaxy war oder beim LAFC? Irgendwo in LA gepfiffen hatte und jetzt war er dann bei einer anderen Partie. Welche Partie das war, wird Daniel euch gleich sagen. Vincent, ich würde vorschlagen, wir machen hier die Abmoderation und lassen Daniel dann einfach reden. Dann kann er seinen Lieblingsmonolog einfach halten. Daniel hat sich gerade aus dem Discord verabschiedet.
Ja, also Gabriele Chiambi, unser Lieblingsschiedsrichter. Ich hoffe zumindest, dass ihr den meint.
Natürlich. Was
soll ich sagen?
Er war schuld für die Niederlage.
Wenn ihr ein Tor erzielt oder ein Gegentor bekommt, passiert. Ich meine, ja, aber dann ist es eigentlich peinlich, wenn du mit deinen Gedanken noch bei diesem Tor bist, weil klar, es kann mal passieren, dass du hier diesen FIFA-Anschlussbug hast und dass eine Minute später das nächste Tor fällt. Ist passiert, die waren 2-0 in Führung und dann ist es natürlich stark, wenn du zurückkommst in der zweiten Halbzeit. Per Elfmeter dann noch so spielerisch, super stark. Ja, wenn du dann aber nochmal den gleichen Fehler machst, nachdem du das 2-2 erzielt hast, dass du eine Minute später nochmal ein Gegentor bekommst. Sorry, aber dann hast du verdient verloren. Also, Ja, mich regt sehr auf, dass Stephen Fry jetzt auf einmal irgendwie wieder gespielt hat. Also, ich
Wirklich die Frechheit.
was Verletzungen angeht, ist die MLS krass.
Kein,
Also, du findest da
ja.
irgendwie nichts heraus. Also, wirklich.
Schlimm.
Da stehen keine News, ja. Er ist so und so und so lange verletzt. Nein, die sind dann null transparent. Also, lieber MLS, wenn ich schon Spieler aufstelle von Seattle oder sonst irgendwen, dann möchte ich auch wissen, ob die spielen. Dass
Ich
Stephen Fry
auch.
jetzt wieder gespielt hat, wusste ich nicht.
Hattest du
Und
etwa auch den
ja,
Ersatzkeeper
ich
von
hatte auch
Seattle
den
bekommen
Ja,
im
aber
Fantasy?
nicht nur deswegen. Ich meine, ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich verstehe diesen Torwartwechsel nicht. Du hast wie
Thomas.
hieß er? Thomas. Mit Andrew Thomas hattest du einen guten Backup. Also der war ja nicht scheiße. Also
Der war
im Gegenteil,
gut.
ich fand ihn eigentlich relativ geil im Tor.
Ja.
Aber dann nimmst du ihn raus. Ja, warum nimmst du ihn raus? Also mal ganz ehrlich, Stephen Fry, der ist 40. Also ich mag ihn, er
Aber
hat uns definitiv Titel
Daniel, da
beschert, die wir mit einem anderen Keeper nicht geholt hätten, aber er ist halt langsam am Ende seines Zenits. Also bitte,
Aber
Seattle.
ich fühle da voll mit dir mit. Also ist bei Kansas ja nicht anders mit Tim Melia. Da hat er auch, wo Melia lang verletzt war, Pulsecamp gespielt und der war so gut. Also ich fand ihn wirklich, wirklich gut und kommt auch aus der eigenen Jugend und so. Aber kaum ist halt so ein Oldie wie Melia wieder fit, steht er halt leider wieder im Tor. Und ich verstehe es da auch nicht, weil Melia ist halt auch nur noch Durchschnitt und Pulsecamp ist halt noch jung, ähnlich wie Andrew Thomas. So, die zwei könntest du halt echt gut aufbauen und das wären würdige Vertreter für unsere zwei Oldie-Torhüter. Aber unsere Vereine oder beziehungsweise unsere Trainer haben da irgendwie andere Pläne.
Na, der Thomas, der hatte jetzt frei.
Ja,
Oh,
also er ist
Herde.
schon länger bei Seattle, Thomas, deswegen verstehe ich nicht, warum man ihm da nicht mal wirklich die Chance gibt, sich zu beweisen, weil der hat super gehalten. Also an ihm lag es nicht, dass wir ohne Sieg da stehen. Von daher. Aber ja, wie gesagt, wir haben dann 3-2 verloren. Die Earthquakes, die haben sich tatsächlich zwar qualifiziert für den Club, der eine zweite Rückführung verspielt, aber es haben dann die Qualifikation dank des Siegtreffers dann auch letzten Endes verspielt. Sehr zum Trauer meinerseits.
Sie haben die Minute sinnvoll genutzt.
Ja,
Aber so wissen wir jetzt, wie man Seattle schlagen kann. Man muss einfach sofort nach einem Tor direkt angreifen und ganz viel Druck drauflegen.
man
Seattle
muss
pennt halt
dazu
noch.
sagen, Danny Musovski, Neuzugang, kam von Salt Lake. Er kam, traf und verhinderte. Von daher.
Super. Habt ihr ansonsten noch etwas?
No.
Aua. März.
Dann machen wir es jetzt wie Thomas und machen jetzt frei. Das war's mit der Folge vom MLS-Podcast. Gebt uns wie immer gerne Feedback. Gebt uns mehr furchtbare Wortspiele. Die Social-Media-Kanäle, ihr kennt sie. Fantasy könnt ihr gerne noch mit dazukommen. Ich glaube, wir sind alle Lappen dieses Jahr in Fantasy. Da hat man noch seine Chancen, gegen uns zu gewinnen. Und die Kicktipp-Runde natürlich auch immer gerne. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder, hoffentlich dann mit den MLS-Schiedsrichtern. Wir werden es sehen. Bis dahin, frohe Ostern.
Tschüss. Adios, amigos.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.